Herzlich willkommen heute Morgen hier zum Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Herzlich willkommen alle, die hier im Saal sind, und auch herzlich willkommen alle, die uns über den Stream jetzt oder zeitversetzt zuschauen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gott, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute geht es um das Thema Unterordnen. Aber wie? Ein spannendes Thema. Kann ich mich unterordnen? Tue ich das? Möchte ich das? Wir dürfen schon ganz gespannt sein auf die Predigt von Judith Eggers. Ich möchte uns zu Beginn die Losung und den Lehrtext für den heutigen Palmsonntag lesen. Die Losung im Jeremia 31, der Vers 13. Ich will ihr Trauern in Freude verwandeln. Ich will ihr Trauern in Freude verwandeln. Eine ganz, ganz tolle Zusage. Und dazu der Lehrtext in Matthäus 5, der Vers 4. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ich möchte gerne mit uns beten und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus, und ich möchte dir ganz herzlich danken für den neuen Tag, den du geschaffen hast, den Sonntag, den Tag, an dem wir hier uns im Gottesdienst versammeln dürfen. Herr, ich möchte dich auch bitten für alle, die heute nicht hier sein können, weil sie krank sind. Richte du sie wieder auf, weil sie verhindert sind. Herr, du machst alles gut und da sind wir so dankbar für. Und wir wollen dir danken, dass du uns nun diesen Gottesdienst segnest, denn du bist mitten unter uns und das spüren wir. Hab du Dank dafür. Amen. Ja, gut, dass wir einander haben. Das ist tatsächlich so gut, dass wir einander haben. Und das wollen wir jetzt auch singen.
Das singen wir heute auch, aber noch nicht jetzt. Wir singen jetzt zusammen ein Lied, das ist schon so alt, dass es für manche wieder neu ist. Wir sind hier zusammen, heißt es. Und das Lied kann man schön auch als Kanon singen. Wir teilen uns in zwei Blöcke auf. Einmal von mir aus links, von euch aus rechts der Block und dann der andere, also das andere links. Und das singen wir erstmal alle gemeinsam und dann gebe ich ein Zeichen. Dann können wir quasi, wenn wir das Lied einmal durch haben, hier mit dem Block starten. Und in dem zweiten Teil kommt dann der zweite Block zusammen mit Marina dazu.
Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Ehre dem Vater, ehre dem Sohn, ehre dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ehre dem Vater, ehre dem Sohn, dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Halleluja, 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 Halleluja. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Ehre dem Vater, ehre dem Sohn, um dich zu loben, o Herr. Ehre dem Vater, ehre dem Sohn, ehre dem Geist,
ehre dem Sohn, ehre dem Heiligen Geist, der in uns ist.
Ich möchte gerne auf die Gottesdienste hinweisen zu Ostern. Wir haben Karfreitag um 18 Uhr einen Abendmahlsgottesdienst. Am Ostersonntag, also heute in einer Woche, 10 Uhr ist der Gottesdienst für alle Generationen mit gemeinsamem Brunch. Bei gutem Wetter gibt es eine Eiersuche im Garten. Und es soll kein Buffet geben, es soll zwar Brötchen, Eier, Marmelade, Kaffee, Tee, Wasser und Saft geben, aber wenn man gerne auf dem Brötchen Wurst, Käse, Butter benötigt, sollte sich jeder für sich selber mitbringen. Und damit es genug Brötchen und Eier für alle gibt, ist eine Anmeldung wichtig. Und die ist dann bis heute an Esther Drastik. Am 21.04. findet um 19 Uhr ein Gottesdienst für junge Erwachsene in der Christuskirche in der Feldherrnstraße statt. Der Gottesdienst zum Thema leidenschaftlicher Glaube wird von jungen Leuten aus verschiedenen Gemeinden von Dortmund veranstaltet. Auch hierzu eine herzliche Einladung. Dann möchte ich jetzt einen Termin für Juni bekannt geben. Allerdings für Juni 2024. Ist doch ein bisschen hin, aber man sollte es schon mal im Hinterkopf haben. Da findet nämlich wieder ein FEG-Kongress statt. Und zwar diesmal in Bochum, also nah bei uns dabei. Und habt es einfach schon mal im Hinterkopf. Er findet statt vom 14. bis 16.06.2024. Ja, wir sind eine große Gemeinde mit vielen Mitarbeitern und da gibt es immer Grund zum Danken. Deswegen gibt es ein Dankfest und zwar am Samstag, den 13.05. für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die sind eingeladen, auch mit ihren Partnern und Partnerinnen zu dem Dankfest. Wie gesagt, 13.05. Beginn ist 18 Uhr. Bis circa 21 Uhr ist das angedacht. Und auch da möchten wir uns zu anmelden. Bis zum 6.4. bitte die Anmeldung an das Gemeindebüro. So, und nun erzähle ich was vom Buju. Was ist der Buju? Wusste ich im ersten Moment auch nicht. Also es ist aber ganz einfach. Das ist das Bundesjugendtreffen, Buju, ja, der Freien Evangelischen Gemeinden. Und das findet unter dem Motto Paradox Peace in der Messe in Erfurt statt. Und hierzu schauen wir uns jetzt mal einen Trailer an.
Da ist manchmal mittendrin plötzlich etwas Unbegreifliches. Das findet mich. Da ist mitten im Stürmen ein Hauch, im Toben ein Flüstern, im Lärm ein Klingen. Friede mit dir. Und da ist diese Ruhe, die das Tosen übertönt, das Wüten zähmt. Da ist dieses Tiefluftholen, während alles hier um Atem ringt. Da ist etwas Unscheinbares, das doch dem Chaos mehr als gewachsen ist. Etwas Zartes, das sich nicht überwältigen lässt. Vom Strudel aus Krisen, Krieg und Katastrophen, Hoffnung. So zaghaft und doch viel größer als ich. Da ist dieses Fürchte dich nicht. Frieden. Ich taste nach dir. Du trägst mich längst. Du bist die Ahnung, die mein Denken sprengt. Du bist die Stimme, die den Sturm durchdringt. Obwohl sie nur am Flüstern ist. Das klingt so paradox, oft widersprüchlich, so unwirklich. Frieden, du findest mich im tiefsten Tief. Paradox Peace.
Paradox Peace, ja, zu Pfingsten findet dieser Buju statt. Da wollen wir auch heute die Kollekte für einsammeln. Die sammeln wir gleich beim nächsten Lied ein. Jawohl, also wenn noch Fragen sind an Kelvin oder an Pierre. Gut. Ja, was mich immer freut, ist, wenn es neue Mitglieder gibt hier für unsere Gemeinde. Und da möchte ich die Judith jetzt nach vorne bitten.
Guten Morgen. Und ich darf wiederum jemanden nach vorne bitten, nämlich die Latifa und die Asmans, wenn die da sind. Genau, kommt gerne schon mal nach vorne. Bei uns in der Freien Evangelischen Gemeinde kann man nämlich Mitglied werden. Das bedeutet einfach auszudrücken, das ist meine Gemeinde, ich gehöre hier dazu, kommt gerne nach vorne. Ich darf ja auch mitbestimmen, mitgestalten, die Gemeinde mittragen. Und wenn man Mitglied werden möchte, kann man sich einfach an uns Pastoren, an die Gemeindeleitung wenden und dann kommen wir miteinander ins Gespräch. Und die Mitglieder bilden bei uns die Gemeindeversammlung und die ist sozusagen das höchste Gremium, die haben am meisten Stimmmacht in der Gemeinde. Und deswegen, damit die auch informiert sind, stellen wir immer erstmal Mitglieder oder Menschen, die neue Mitglieder werden wollen, vor. Und einige Wochen später beim nächsten Abendmahl nehmen wir sie dann auf. Und heute wollen wir diese Vorstellung machen und wir haben drei Menschen, die neue Mitglieder werden wollen. Latifa, Arno und Susanne. Und stellt euch doch vielleicht einfach mal vor, wer ihr so seid, wo ihr so kommt und wie lange ihr diese Gemeinde auch schon kennt.
Ja, hallo, mein Name ist Latifa. Ich komme ursprünglich aus Niedersachsen, aus dem Raum Hildesheim, das liegt so bei Hannover, wer das nicht kennt, und habe aber die letzten 12 Jahre in Bonn verbracht. Bin Ende letzten Jahres hierher gezogen und kenne diese Gemeinde 2023 so immer mal wieder sporadisch. Wenn ich in Dortmund war, sind wir hier sonntags hergekommen. Wir, das bin ich und das ist mein Freund da hinten, der Philipp, der Grund, warum ich auch hierher gezogen bin.
Ja, mein Name ist Arno. Ich wohne mit meiner Frau im schönen Nordkirchen. Ist nicht ganz so dicht bei Dortmund, ist ein bisschen weiter weg. Wir sind seit ungefähr 10 Jahren relativ regelmäßig hier. Und warum jetzt auf einmal Mitglied werden? Gute Frage. Gerade während der Pandemie ist mir bewusst geworden, die persönliche Gemeinschaft ist doch was sehr Wertvolles. Die gesparte Fahrzeit war zwar schön, aber das Zusammensein mit Geschwistern ist was Besonderes. Und da haben wir uns gesagt, jetzt machen wir das mit der Mitgliedschaft und deshalb stehen wir jetzt hier.
Ja, mir ist es genauso gegangen, also dass man doch die Gemeinschaft vermisst hat und dass wir uns sehr wohlfühlen hier und dass es ein Stück Heimat ist auch für uns. Und dazu habe ich auch so einen ganz schönen Vers gestern gefunden, das wollte ich gerne mal vorlesen. Heimat ist da, wo man aufgenommen ist, wo man sich wechselseitig bestärkt, unterstützt, hilft und versteht und lobt und freut und auch lacht. Kurzum, wo man sich gerne aufhält. Und das wollen wir ganz gerne machen.
Sehr schön, vielen Dank. Ja. Ihr habt die drei gesehen, die Namen gehört, vielleicht auch ein paar Anknüpfungspunkte. Geht gerne auf sie zu, lernt sie kennen, stellt ihnen Fragen. Ich sage das jetzt einfach mal so. Heißt sie willkommen und dann wollen wir sie in ein paar Wochen beim nächsten Abend mal aufnehmen. Vielen Dank euch.
Ja, da kann man jetzt noch mal sagen, gut, dass wir einander haben, weil jetzt singen wir es wirklich und sammeln dabei die Kollekte ein.
Ja. gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner ist nur immer schwach und keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes Gaben das tun, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles braucht und keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allen anderen, jeder macht die anderen satt. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und das Gott, von dem wir reden, in unserer Mitte ist.
Guten Morgen. Schmidtke ist mein Name. Ich habe hier ein sehr, sehr großes, modernes Technologieunternehmen mit vielen Mitarbeitern. Ist auch ganz gut so, ne? Manchmal tun die nicht so, was man will, wie jetzt hier in dem Fall mit Herrn Bollmann. Ja, Schmidtke, Herr Bollmann, was ist mir da zu Ohren gekommen? Sie sollten den Auftrag doch erledigen, und zwar von links herum. Ja, und jetzt höre ich, Sie haben es von rechts herum gemacht. Was soll das? Können Sie sich nicht unterordnen? Wissen Sie nicht, dass ich der Chef bin? Wenn ich sage, von links herum, wird es von links herum gemacht und nicht von rechts herum. Wie? Wir wären ein Team. Und es wäre besser für die Firma. Was haben Sie doch gar nicht zu entscheiden, was besser für die Firma ist oder nicht? Wenn ich sage, von links, was? Wieso wäre das dann schädlich für den Betrieb gewesen? Ich bin der Chef, ich sage, wo es lang geht. Wenn Ihnen das nicht passt, ich kann gleich dem Personalbüro Bescheid sagen, die machen Ihnen die Papiere fertig. Ganz kurz und schmerzlos. Kapiert? Also, jetzt wickelt es nochmal ab, und zwar von links herum. Okay? Tschüss. Also, was man heutzutage an Mitarbeitern hat, die können sich gar nicht mehr unterordnen. Ja, was soll das denn? Meine Güte. Bollmann ist mein Name. Also mir ist wieder ein Ding passiert. In einem Unternehmen, die Firma Schmidtke, vielleicht sagt Ihnen das was, ich bin da wirklich mit Herzblut dran gewesen. Teamfähigkeit, ja, von wegen. Da habe ich einen Auftrag für meinen Chef ausgeführt. Ich sollte ihn von links herum machen, aber von links herum war nicht gut, weil das hätte dem Laden geschadet. Da habe ich meine Erfahrung eingebracht, mache es von rechts herum. Und jetzt sagt er mir, ich könne mich nicht unterordnen. Was das soll, er wäre der Chef. Ja, unterordnen, was ist unterordnen? Klar kann ich mich unterordnen, aber das macht man doch im Team, gemeinsam, mit einer gewissen Achtung. Was ist passiert? Ich konnte mir meine Papiere abholen. Bin arbeitslos, aber mit meiner Erfahrung rechtsrum und linksrum, ich gehe einfach ein Häuschen weiter.
Ja, um Unterordnung soll es heute gehen. Ich glaube, das ist ein Wort, ich weiß gar nicht, ob mir das abgesehen vom christlichen Kontext irgendwo schon mal so ganz natürlich begegnet ist. Aber hier begegnet es uns. Es gibt in der Bibel immer mal wieder Texte, die einen irgendwie irritieren oder verstören. Ich kenne das auch. Manchmal hat man dann auch den Impuls, diese Stellen einfach so zu überlesen, hinten rüberfallen zu lassen, weil man nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll. Und ich glaube, man muss jetzt auch nicht jede Bibelstelle verstehen oder mögen. Aber ich glaube, manchmal lohnt es sich trotzdem, nochmal hinzuschauen, ob sie einem vielleicht nicht doch nahe kommen kann. Und so einen Text habe ich euch heute mitgebracht, mit dem ich auch länger so ein bisschen gerungen habe und dann irgendwann doch so einen Zugang gefunden habe. Und zwar geht es da eben um Unterordnung, aber nicht nur so zwischen Chef und Angestellten, wo man es vielleicht noch irgendwie nachvollziehen kann, da gibt es ja auch eine Hierarchie, sondern auch in vielen anderen Beziehungen. Das sehen wir gleich. Und dieser Text steht im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, im Epheser 5. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe zu diesem Buch Epheserbrief. Das ist ein Brief, der an eine Gemeinde in Ephesus geschrieben wurde, einer Stadt in der heutigen Türkei. Und die Gemeinde dort ist einer der ersten Gemeinden überhaupt und sie erhalten einen Brief, in dem es darum geht, was so das Evangelium ist, die gute Botschaft von Jesus Christus und was dieses Evangelium für das Leben von ihnen, von den Christinnen und Christen bedeutet. Und in den heutigen Versen wendet sich der Briefschreiber Paulus an die Häuser, an die Haushalte und spricht darüber, wie sie ihre Beziehungen dem Glauben nach gestalten sollen. Und ich lese uns da mal einen Ausschnitt, nämlich die Verse 21 bis 25. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib, also zu seinem Körper gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Soweit ein paar Verse. Vielleicht hast du den Text schon mal gehört, vielleicht hörst du ihn jetzt auch zum ersten Mal. Aber ich glaube, so oder so, für die meisten Ohren im 21. Jahrhundert klingt einiges daran etwas schräg. Ganz besonders die Aufforderung der Frauen, sich den Männern in allem unterzuordnen und so die Rede vom Mann als Haupt der Frau, also Haupt als Kopf, als übergeordnet. Das ist man so gar nicht gewohnt in einer Zeit, in der in der Regel meistens in unserem Land gleichberechtigte Beziehungen herrschen zwischen Mann und Frau. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet eurer Kollegin oder den Nachbarn diesen Vers zeigen, diese Verse. Ich schätze, viele würden sagen, völlig aus der Zeit gefallen, weg damit. Mit weg damit bin ich nicht so richtig glücklich, weil ich schon davon ausgehe, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht und uns auch durch die Texte immer irgendwie was zu sagen hat. Und wo die einen diese Verse vielleicht als total überholt betrachten, erlebe ich auf der anderen Seite das Extrem, dass diese Verse benutzt werden, um sich gegen Gleichberechtigung auszusprechen. Das ist mir zum Beispiel in einigen sehr strengen Gemeinden schon begegnet, wo diese Texte auf Hochzeiten vorgelesen werden und die Frau dann eben aufgefordert wird, sich in der Ehe ihr Mann unterzuordnen und der Mann die Frau in der Ehe zu leiten. Und das ist oft sehr mit sehr eindeutigen Geschlechterrollen einhergegangen. Bis dahin zum Beispiel, dass Frauen nicht berufstätig sein durften oder so. Und dieser Text, muss man auch sagen, wurde in der Geschichte immer wieder dazu benutzt, und auch andere Texte in der Bibel, Frauen zu unterdrücken, klein zu halten, falsche Machtansprüche von Männern durchzusetzen und in einigen Fällen sogar Missbrauch zu beschönigen. Und wenn man sich das anschaut, kann einem das wiederum dazu verleiten, dass man sagt, ich werfe den Text einfach über Bord, der richtet doch nur Schaden an. Also entweder ignorieren oder Frauenunterdrückung. Ich weiß nicht, ob das so die Alternative ist, die wir da haben. Aber was machen wir dann mit diesem Text? Wenn wir Bibeltexte nicht wirklich verstehen oder sie uns schwerfallen, dann liegt das manchmal daran, dass uns Informationen fehlen. Informationen dazu, in was für einer Welt die Menschen, die diese Texte geschrieben haben, eigentlich gelebt haben. Woran sie dabei gedacht haben, was für sie selbstverständlich war und was für sie auch gar nicht denkbar war. Und um diese Texte zu verstehen, was sie uns heute auch sagen wollen, hilft es also, das alles mal mitzudenken. In der Theologie nennt man das den historischen Kontext beachten. Und ich habe so in der Vorbereitung auf diese Predigt mir einen theologischen Vortrag eben angeguckt vom Theologen Thorsten Dietz. Und der hat da ein Bild benutzt, und zwar das Bild einer 3D-Brille. Wenn du ins Kino gehst und es läuft ein 3D-Film und du hast keine 3D-Brille auf, dann erkennst du grob, was da passiert. Du kannst irgendwie auch die Handlung verfolgen, aber es ist verschwommen. Und es wird erst klar und es bekommt mehr Tiefe und mehr Dimensionen, wenn du die Brille aufsetzt. Und so ist das auch mit einigen Bibeltexten. Wenn wir die historische Brille aufsetzen, dann eröffnen sich uns mehr Dimensionen. Wir entdecken mehr im Text, die uns vielleicht Sachen, die uns vorher gar nicht aufgefallen sind. Wir sehen mehr Tiefe, wir sehen klarer, was uns da eigentlich in diesem Text für eine Geschichte erzählt werden soll. Und darum will ich heute mal mit euch schauen, was für Tiefen sich in diesem Text mit einer 3D-Brille eröffnen. Also einmal Brille auf. Der Brief wendet sich hier an Männer und Frauen und in ein paar Versen später spielt er das Ganze nochmal auf ähnliche Weise durch, nämlich in Kapitel 6. Da steht ab Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Und wieder ein paar Verse später, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen, versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Ja, doch, ich brauche ja die Brille. Wir merken also, da gibt es ein Muster. Da werden immer zwei Gruppen von Menschen gegenübergestellt und es gibt immer ein Oben, dem gehorcht werden soll, das sind die Männer, die Herren, die Väter, und immer ein Unten, das gehorchen soll. Die Frauen, die Sklaven, die Kinder. Und auch daran, für unsere heutigen Ohren, mag daran einiges komisch klingen. Aber wie gesagt, wenn wir die Brille aufsetzen, sehen wir, was zu dieser Zeit vielleicht daran Sinn gemacht hat. Die Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, als dieser Text geschrieben wurde, also auch die Menschen, für die dieser Text ursprünglich war, in der Gemeinde, die haben sich bei diesen Versen überhaupt nicht gewundert. Was da beschrieben wird, war für sie total normaler Alltag. So sah antikes Leben aus. Haushalte oder Häuser bestanden damals nicht, so wie heute vielleicht aus so irgendwas zwischen 2 und 6 Personen, vielleicht Eltern mit Kindern, vielleicht kinderlose Paare, vielleicht Singles, vielleicht eine WG, sondern Häuser bestanden aus mindestens 12 Personen, es gab mehr Kinder, es gab Angestellte, eben Sklaven, Diener, Mägde. Und diese größeren Gruppen hatten eine klare Ordnung. Ganz oben stand der Mann des Hauses, der Vater, der Herr. Der hatte das Sagen, dem wurde gehorcht und dem gehörte auch alles andere. Die Angestellten, die Frauen und auch die Kinder wurden in der Regel als sein Besitz angesehen. Beziehungen, wie wir das heute kennen, zwei Menschen verlieben sich vielleicht, sie bauen eine vertrauensvolle Beziehung auf, sie wollen ihr Leben gemeinsam gestalten. Das gab es auch, das war aber nicht die Regel. In der Regel machte da ein Vater mit einem anderen Mann was aus, übergab ihm dann seine Tochter, die dann dafür da war, Nachkommen zu gebären und die Familie aufrechtzuerhalten. Und Frauen hatten insgesamt weniger Rechte, weniger Bildung. In der Regel, es gab auch Ausnahmen, wie gesagt, in der Regel waren sie aber für ihre Männer keine Partnerin auf Augenhöhe. Und das galt auch für die Sklaven und Kinder, auch die waren weiter unten angesehen. Und diese Ordnung von oben und unten ist hier keine neue christliche Idee von Paulus, die durch diesen Brief in der Gemeinde eingeführt wird, sondern wird das beschrieben, was schon da ist. Wird das Leben beschrieben, das jeder gelebt hat, was anderes kannten sie nicht. Und dieses Verhältnis von oben und unten wird dann verglichen mit einem christlichen Bild. Wie Christus das Haupt, der Kopf der Gemeinde ist, so soll der Mann das Haupt der Frau sein. Und wie sich die Gemeinde ihrem Herrn Jesus Christus in Ehrfurcht unterordnen soll, so soll sich auch die Frau in Ehrfurcht dem Mann unterordnen. Das Bild vom Haupt, vom Kopf, das ist schon auch ein Herrschaftsbild. Und auch das hat sich Paulus nicht ausgedacht, sondern das kennen wir aus der Antike noch von anderen Stellen. Auch zum Beispiel Cäsar, der Kaiser von Rom, wird zum Beispiel als Haupt des Volkes bezeichnet, als Herrscher des Volkes. Die Menschen damals haben also bei diesem Bild vom Haupt vermutlich schon an Herrschaft gedacht, auch an Autorität, auch an Gehorsam. Die Gemeinde soll sich Christus unterordnen, soll ihm gehorchen, und so soll es hier auch die Frau mit dem Mann tun. Und all das ist nichts Neues für den antiken Menschen damals. Die haben das vermutlich abgenickt und gesagt, ja, macht Sinn, kennen wir. Und heute stößt uns das auf, weil wir eine andere Normalität haben. Weil sich das Verständnis von Beziehungen geändert hat, von Familie, insgesamt von Leben. Aber damals war eben Ehe, war die Beziehung zwischen Mann und Frau mit Herrschaft verbunden. Jetzt könnte man hier stehen bleiben und sagen, okay, da müssen wir all unsere Beziehungen in diesem Sinne umschmeißen. Ich höre direkt auf zu reden, weil das habe ich hier auch, was habe ich hier als Frau auf der Bühne zu suchen? Ich habe eh keine Ahnung. Ich sollte mal ganz schnell nach Hause zu meinem Mann gehen und ihn fragen, wie ich heute ihm am besten gehorchen kann. Ich weiß nicht, wie er das so finden würde. Wenn wir das so verstehen würden, auch für heute, würden wir es, glaube ich, uns und auch den Menschen, die wir zum Glauben einladen wollen, sehr schwer machen. Und deswegen kenne ich das von Christinnen und Christen, dass manche diesen Text aufgreifen und sagen, ja, ganz so herrschaftlich ist es doch auch nicht gemeint gewesen. Es geht hier darum, dass jedes Geschlecht so gewisse Probleme hat. Frauen fällt es immer schwer, den Mann zu respektieren und ihm Anerkennung zu zeigen, was Männer aber brauchen. Und den Männern fällt es schwer, ihre Frauen zu lieben, was Frauen aber brauchen. Die sind ja immer so emotional. Und deswegen wird ihnen das hier so gesagt. Und ich glaube, dass es schon eine Menge an Beziehungen gibt, auf die das irgendwie zutrifft, für die das irgendwie passt. Und Ehen, denen das dann hilft, sich zu sagen, okay, ich als Mann bemühe mich, meinem Mann als Frau bemühe mich, meinem Mann Anerkennung zu zeigen und ich als Mann bemühe mich, meine Frau zu lieben und ihr das zu zeigen. Man muss aber sagen, das hatte Paulus vermutlich nicht vor Augen. Denn Männer in der antiken Kultur brauchten keine Anerkennung von ihren Frauen. Die hatten eh keine Ahnung in ihren Augen. Und auch heute finde ich es etwas verallgemeinern zu sagen, Männer brauchen immer Anerkennung und die können keine Liebe zeigen. Frauen brauchen immer die Emotionen, können keine Anerkennung zeigen. Ich glaube, alle Menschen, egal welches Geschlecht man hat, brauchen Liebe und Respekt und Anerkennung. Und ich kann jetzt nur von meiner Beziehung sprechen, aber bei uns ist es nicht die Frau, der es leichter fällt, Liebe auszudrücken. Diese Interpretation passt also für manche Paare, für andere aber auch nicht. Und so ganz wird sie dem Text auch nicht gerecht. Aber die Interpretation, dass Frauen jetzt eben von ihren Männern beherrscht werden müssen, wird dem Text auch nicht gerecht. Denn Paulus greift hier nicht einfach nur das damals normale antike Leben auf und irgendwelche antiken Bilder und kopiert das dann einfach, sondern er macht etwas mit diesen Bildern, mit dieser Normalität. Und zwar lässt er das Evangelium darauf scheinen. Und das direkt schon zu Beginn. Denn was da gerne mal überlesen wird, ist der erste Satz in Vers 21. Ordnet euch einander unter, darin zeigt ihr, dass ihr Christus fürchtet, ehrt. Das ist der Punkt, wo wir heute erleichtert aufatmen. Damals für die ersten Hörer war das der Punkt, wo sie aufgeschreckt sind, wo die Köpfe nach oben gingen, wo sie sich gewundert haben. Das ist kein normaler Satz für die damalige Zeit. Wenn wir die Brille aufsetzen, dann springt er uns ins Auge. Und das ist wichtig, um zu verstehen, was hier eigentlich in diesem Text passiert. Ja, Paulus sagt ganz viel, was damals alle antiken Menschen gesagt haben, weil er ein antiker Mensch war und für antike Menschen geschrieben hat. Aber er sagt auch ganz viel, was extrem war für damals. Und das sind meistens die Dinge, die uns heute gar nicht mehr auffallen oder uns so als das Mindeste erscheinen. Aber dass Paulus hier davon spricht, dass Mann und Frau sich einander unterordnen sollen, das ist was Besonderes für die damalige Zeit. Hier an diesen Stellen im Text, diese Ausreißer, die einem mit dieser Brille auffallen, da merken wir, wie der christliche Glaube in das Leben der Menschen damals reingewirkt hat. Da scheint das Evangelium durch und bringt etwas Neues in die Kultur der Menschen damals hinein. Das Evangelium führt hier an dieser Stelle dazu, dass die Hausordnung, die damals eigentlich eben in diesem Oben und Unten geordnet war, dass die auf einmal mehr Gegenseitigkeit bekommt. Plötzlich soll sich nicht nur die Frau unterordnen, wo früher alle mit den Schultern gezuckt haben, gesagt haben, ja schon, ist klar, weiter im Text, sondern hier soll sich auch der Mann unterordnen. Und dass das etwas Besonderes ist, das merken wir auch daran, mit wie vielen Versen sich an die Frau gewandt wird und wie viele Verse mit dem Mann. Die Frau wird so in 3 Sätzen abgehandelt, das kannte man schon. Und dann kommen 9 Verse über das Verhalten vom Mann. Die habe ich alle gar nicht vorgelesen. Aber da geht es dann darum, dass die Männer schuldig sind, ihre Frauen zu lieben wie sich selbst. Sie pflegen sollen wie den eigenen Körper und so weiter und so fort. Das war für die Männer damals wahrscheinlich eine relativ neue Idee und darum musste man dazu ein paar mehr Worte verlieren und das gut begründen. Spannend ist auch, dass nicht bei der Frau steht, ordnet euch unter und dann bei den Männern herrscht über die Frau. Das wäre ja der logische Gegensatz. Nein, den Männern wird gesagt, liebt eure Frau, wie Christus die Gemeinde liebt. Und hier scheint eben das Evangelium durch auf das Leben und die Beziehungen der Menschen damals. Denn was bedeutet Lieben bei Jesus? Was bedeutet Lieben in diesem neuen christlichen Denken? Es bedeutet Hingabe. Es bedeutet dienen, es bedeutet sich zurücknehmen, es bedeutet sich unterordnen. Das hat Jesus immer wieder gesagt, gezeigt und auch in seinem eigenen Handeln, in seinem Wirken und auch in seinem Sterben gezeigt. Dienen war für die antiken Menschen damals eigentlich etwas für die, die hier in der Ordnung jeweils unten stehen. Dienen war was für die Frauen, für die Kinder, für die Sklaven. Und bei Jesus wird Dienen aufgewertet als das, was jeden Menschen bestimmen soll. Jesus und seine Jünger könnte man auch damals in diese Ordnung von oben und unten einordnen. Jesus als Lehrer ist der, der herrscht, und die Jünger sind die Schüler, die dienen und gehorchen. Und es gibt aber diese schöne Geschichte, wo Jesus das umdreht und ihnen die Füße wäscht, was sonst Sklaven gemacht haben, und ihnen damit zeigt, ich diene euch. Wo er dieses Denken umdreht und neue göttliche Verhältnisse einführt. Wo es eben um das gegenseitige Dienen geht. Und so wird dieses neue Denken, diese Aufwertung von Dienen und von Lieben und von Hingabe auch auf die Beziehung jetzt hier zwischen den Menschen in den Häusern und in den Familien draufgelegt. Dass Menschen hier aufgefordert werden, einander zu dienen. Die Männer, die Frauen zu lieben wie sich selbst, das ist revolutionär. Und das sagen Paulus und das sagen auch Jesus immer wieder zu den Gemeinden, zu den Jüngern, dient einander. Wir haben hier also einen Text, in dem zum einen ganz normale antike Verhältnisse aufgenommen und beschrieben werden, wie Menschen damals eben gelebt haben. Und dann wird das Evangelium darauf angewendet und zeigt, wie es diese Verhältnisse ändern kann, eben hin zu einer Gegenseitigkeit, zu einer Beziehung, die von Lieben und Dienen und Hingabe geprägt ist, und zwar von beiden Seiten. Im Team geht es eben einfach besser. Und das gilt dann auch für die Verhältnisse von Sklaven und Herren und von Vätern und Kindern. Die kann man nicht jetzt in jeder Hinsicht miteinander vergleichen. Aber auch hier wird es weniger einseitig, indem den Herren und Vätern große Verantwortung aufgelegt wird, ihre Sklaven und ihre Kinder gut zu behandeln. Ich glaube, heute würden wir uns an der einen oder anderen Stelle wünschen, dass Paulus noch weiter gegangen wäre. Dass er gesagt hätte, und ihr Frauen, übt frei eure Begabungen aus, geht an die Universitäten und lasst eure Töchter frei entscheiden, ob sie heiraten wollen, wen sie heiraten wollen, ob sie Kinder haben wollen, wie viele Kinder sie haben wollen. Und dass Paulus gesagt hätte, und ihr Herren, lasst eure Sklaven frei, gebt ihnen genug Geld, dass sie sich ihr eigenes Leben aufbauen können, und ihr Väter, erzieht eure Kinder zum selbstständigen Denken und auch zur Freiheit. Das alles wäre schön gewesen, aber in der Antike undenkbar. Das hätte vollkommenes Chaos ausgelöst und es hätte der Ausbreitung des Evangeliums vielleicht sogar geschadet, weil die Christen und Christinnen dann die völligen Anarchisten gewesen wären. Paulus konnte hier nicht 100 Schritte auf einmal machen. Aber er hat einen Schritt gemacht und damit so eine neue Richtung eingeschlagen. Und diese Richtung ist immer mehr hin zu einem Leben, das sich an Jesus orientiert, an seinem Vorbild, am Evangelium, an den Prinzipien, die bei Gott gelten. Und einige von diesen Prinzipien werden auch in Kapitel 5 beschrieben, und zwar ganz am Anfang, Vers 1 und 2. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Und später Vers 8 und 9. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut ist, was gerecht ist und was wahr ist. Und zu diesen göttlichen Prinzipien, zu dieser Richtung, die eingeschlagen wird, gehört eben auch Vers 21, ordnet euch einander unter. Paulus nimmt die Situation, in der die Menschen damals gelebt haben, und wendet diese neuen christlichen Prinzipien darauf an und zeigt ihnen, wie sie das in ihrer damaligen Situation leben können. Und so haben Menschen in der Geschichte immer wieder versucht, diese christlichen Leitlinien und Prinzipien auf ihre jeweilige Situation anzuwenden. Irgendwann haben auch Christen gemerkt, es ist nicht gut, dass es Sklaven gibt und wir das teilweise sogar mit der Bibel begründen. Sondern christlich ist es, dass jeder Mensch die gleichen Rechte, die gleiche Freiheit, den gleichen Wert hat. Das hat aber seine Zeit gebraucht. Genau wie es seine Zeit gebraucht hat, Frauen als vollwertige Menschen mit den gleichen Rechten und Freiheiten wie Männer anzusehen und auch Kinder als Subjekte mit eigenen Rechten. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass man das wahrnimmt. Und leider haben Christinnen und Christen dann nicht immer an vorderster Front mit für gekämpft. Obwohl die Gleichstellung zum Beispiel von Mann und Frau gut mit den ersten Kapiteln der Bibel, wenn man sie ganz am Anfang aufschlägt, in der Schöpfungsgeschichte, dass es damit gut begründet werden kann. Für uns heute stellt uns der Text also die Frage, was heißen diese christlichen Prinzipien für uns in unserer Situation, in der wir leben? Wie geht Unterordnung, wie geht Dienen, Liebe, Gerechtigkeit, Hingabe, zum Beispiel in Ehen, die auf Augenhöhe geführt werden? In Beziehungen mit gleichberechtigten Partnern? Wie geht das in ganz anderen Lebensformen, die wir heute haben? Wie geht das bei Alleinerziehenden? Bei Eltern von selbstbestimmten Teenagern? Bei Singles? Für kinderlose Paare? Für all diese Lebensformen gibt es in der Bibel und auch in der Geschichte nicht unendlich viele Vorbilder. Das muss man oft neu buchstabieren und gemeinsam herausfinden, was das heißen kann. Aber Paulus hat uns eben eine Richtung vorgegeben. Christliches Leben heißt hin zu mehr Dienst, hin zu mehr Hingabe, zu mehr Gerechtigkeit, mehr Liebe, und zwar in jedem Lebensbereich. Bis in unsere Häuser, unsere Wohnungen, unsere Familien, unsere Liebesbeziehungen, unsere Freundschaften hinein. Und ich glaube, dass das die Botschaft des Textes für uns heute sein kann. Das Evangelium soll all unsere Lebensbereiche treffen, bis eben hin zu diesen Beziehungen. Ob es unsere Familie, unsere Freundschaften, unsere Erziehung ist. In all dem soll es darum gehen, dass wir es Jesus-mäßiger gestalten. Und das heißt jetzt für mich zum Beispiel als selbstbestimmte, gebildete Frau im 21. Jahrhundert in einer gleichberechtigten Beziehung, dass ich mich schon weiter meinem Mann unterordnen will. Und das heißt für meinen Mann, als gebildeten Mann im 21. Jahrhundert in einer gleichberechtigten Beziehung, dass er sich mir unterordnen will. Und das heißt für uns, wir wollen statt einem Gegeneinander oder einem Übereinander hinweg ein Miteinander leben. Wir wollen nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse und Ideen und Perspektiven sehen und wertschätzen, sondern auch die des anderen. Wir wollen gemeinsame Entscheidungen treffen, uns gegenseitig helfen, uns unterstützen, unsere Begabungen auszuleben, unsere Berufungen zu entdecken, unsere Ziele zu erreichen. Wir wollen uns gegenseitig vergeben, barmherzig miteinander sein. Und wenn das mal heißt, sich 10 Knirschen zu entschuldigen oder mal was für den anderen zu machen, ohne dass man es ihm unter die Nase reibt und das aufrechnet. All das wollen wir, versuchen wir, scheitern wir oft genug dran. Gerade in Situationen, in der eben Bedürfnisse und Perspektiven so unterschiedlich sind, dass es einem schwerfällt, über sich hinauszublicken, Wir bekommen das lange noch nicht so hin, wie wir es gerne würden, aber das ist eben die Richtung, in die wir leben wollen. Hin zu mehr Liebe, mehr Gerechtigkeit, mehr hin zu dem, wie es Jesus vorgelebt hat. Und darum will ich auch euch und will ich dir heute mit diesem Text so eine kleine Challenge, eine kleine Herausforderung mitgeben. Stell dir mal so eine Beziehung in deinem Leben vor, die dir wichtig ist. Ob das deine Partnerin ist, ein Freund, ein Kind, diese Beziehung dir vorstellen. Was kann es für dich heißen, sie Jesus-mäßiger zu gestalten? Was könnte da ein konkreter Schritt sein? Vielleicht besser zuzuhören, öfter mal zu fragen, was die andere Person möchte, um Rat zu fragen, um die Perspektive der anderen Person, sich zu entschuldigen. Vielleicht sprecht ihr auch miteinander drüber, macht das als Team aus, wie ihr das leben wollt, denn beide Perspektiven zu haben, ist immer bereichernd. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ich glaube, wenn wir heute versuchen, das in unseren unterschiedlichen Lebenssituationen und Beziehungen zu leben, dann sind wir in eine gute Richtung unterwegs. Amen.
Wir wollen nun in eine Zeit der Anbetung gehen und wir haben ein Lied ausgesucht, in dem es darum geht, Gott und sein Evangelium in unser Leben hineinreichen zu lassen, in dem es darum geht, Platz zu schaffen, um neue Denkmuster anzustoßen und Veränderungen hervorzurufen. Und wir wollen das Lied und die folgenden nun gemeinsam singen, um uns das bewusst zu machen, um fühlt euch da frei aufzustehen, mitzusingen oder sitzen zu bleiben, für euch zu beten. Nutzt die Zeit einfach für euch, um da sich auf einen neuen Weg zu machen.
Here's where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender, this is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender.
This is my surrender.
Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Tradition, break down the walls for my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground for my tradition, break down the walls for my religion. Your way is better, your way is better.
Ich will dich sehen in deiner Pracht.
Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, strahlt inmitten der Finsternis für uns auf. Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht, mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht. Sei mein Licht, sei mein Licht. Jesus, dein Licht, füll dies Land mit des Vaters Ehre. Komm, Heiliger Geist, setz die
gerne mit jemandem beten möchtest, wenn du angesprochen bist, Gebet brauchst, dann sind hier vorne gleich Leute vom Gebetsteam. Des Weiteren möchte ich noch einladen, gleich noch zu verweilen im Foyer auf eine Tasse Kaffee oder einem anderen Getränk. Vorne neben dem Info Point. Dort ist ein Tisch aufgebaut vom Seelsorgeteam, da ist auch, sind auch Ansprechpartner da, ist nicht zu übersehen, steht ganz groß Seelsorgeteam drauf. Wenn ihr da Leute ansprechen möchtet, dazu auch eine herzliche Einladung. Dann möchte ich euch bitten, sofern es möglich ist, zum Vaterunser und zum Schlusssegen aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen.